Deutschlandfunk Kultur heute.
Zum 20. Mal wurde an diesem Sonntag der UNESCO-Welterbetag begangen. Alle 54 deutschen Kultur- und Naturerbestätten haben dafür heute ihre Türen geöffnet. Auch die Museumsinsel in Berlin gehört zum Welterbe und feiert seit diesem Wochenende außerdem noch ein anderes Jubiläum. Dazu gleich ein Gespräch mit der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Museen gehören. Außerdem ist der Mülheimer Dramatikpreis vergeben worden und der Architekt Norman Foster, der unter anderem die Kuppel auf dem Reichstagsgebäude geplant hat, wird 90 Jahre alt. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst zu dem verkannten Erstlingswerk von Richard Wagner, so nennt es das Landestheater Neustrelitz. Die erste Oper des Komponisten, die tatsächlich kaum jemand kennt, weil sie so gut wie nie auf den Spielplänen der Opernhäuser steht. Die Feen entstand um 1833, da war Wagner 20 Jahre alt. Uraufgeführt wurde das Stück aber erst 5 Jahre nach seinem Tod, 1883, weil Wagner sein eigenes Werk irgendwann peinlich war. Dabei klingt es durchaus schon ein bisschen nach Lohengrin. Die Handlung dreht sich um König Arindal, der sich in ein Feenreich verirrt und sich dann dort verliebt in Ada, die er aber, auch hier klingt der Lohengrin an, 8 Jahre nicht fragen darf, wo sie herkommt. Die Handlung sei so verworren, dass es eigentlich unmöglich sei, den Faden nicht zu verlieren, sagen Kritiker bis heute. Also eine echte Herausforderung für das Landestheater Neustrelitz, wo Richard Wagners Feen gestern Premiere hatte und unser Musikkritiker Uwe Friedrich im Publikum saß. Uwe, erstmal, stimmt das mit dieser verworrenen Handlung?
Ja, die Handlung ist schon wirklich krude und irgendwann zwischendurch weiß man dann nicht mehr, ist das jetzt Realität, wovon die sprechen, aber ist das die Prüfung, auf die Arindal gestellt wurde und alle lügen einander im Moment an. Am besten, man lässt es einfach so an sich vorbeifließen. Aber wenn wir noch einen Moment mal bei der Musik bleiben, warum das so selten gespielt wird, denn dieses Stück ist einfach monströs für die Sänger. Vor allem für die beiden Hauptrollen Arindal und Ada. Da liegt im Grunde gar nichts bequem. Die können sich nie mal einen Moment ausruhen. Man hat schon ganz viel von dem Deklamatorischen, was Wagner später auszeichnet, aber leider noch nicht so gut. Es klingt alles so ein bisschen nach Metaware und jetzt muss noch mehr Text und noch mehr verworrene Handlung weggeschafft werden. Und wenn dann die großen Arien kommen, dann sind das Anforderungen wie bei einer Senta, vielleicht sogar bei einer Brünnhilde, für die arme Sopranistin. Und der Tenor, der muss sowas singen wie die letzten paar Seiten Florestan aus Beethovens Fidelio, wovor wirklich jeder Tenor Angst hat. Zu Anfang haben die aber noch ein relativ entspanntes Liebesduett zu singen. Laura Albert und David Danholt sind das in Neustrelitz gewesen.
Das klingt nach Kraftakt, Uwe.
In der Tat. Und man kann es ihnen wirklich nicht verdenken, dass es so den einen oder anderen Moment gab, wo ich auch dachte, die müssen echt arbeiten. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig. Es wird in Neustrelitz eine Fassung gespielt, bei der, ich würde mal grob schätzen, eine halbe Stunde der Musik fehlt. Und ich glaube, da ist niemand unglücklich. Lobend ausdrücklich erwähnen muss ich Soyeon Yang. Das ist Laura, die Schwester von Arindal. Tolle Sängerin. Alle anderen, das sind, wenn ich richtig geschaut habe, alles Ensemblemitglieder aus Neustrelitz bis auf den Tenor. Alle anderen schlagen sich mindestens 8 Bar. Das ist schon toll,
ja,
was die machen.
Ja, muss man bei so einem Ensemble dann vielleicht auch nochmal sagen. Ich würde gerne nochmal über die Inszenierung sprechen, denn das ist ja ein bisschen kompliziert. Es gibt eine normale Welt, es gibt die Feenwelt, dann gibt es noch eine Einöde. Das klingt, wie gesagt, kompliziert für die Regie. Wie wird das umgesetzt?
Isabel Hindersinn ist die Regisseurin und die versucht, die Geschichte so stringent wie möglich zu erzählen. Das gelingt ihr auch über weite Strecken in der Ausstattung von Susana Mendoza. Die hat auf die Drehbühne, ja, ich sag mal so ein Gitter ist das falsche Wort, eine Art Fensterrahmen gesetzt. Das kann Innen- und Außenräume in Verbindung mit Rückprospekten und so sehr schön darstellen. Es spielt heute, das sehen wir an den Kostümen, viel Flecktarn und Offizierskostüme. Das letzte Bild in einer Galerie bei einer Vernissage. Zum Teil ist es ironisiert, das hat mir sehr gut gefallen. Also man merkt schon, so ganz ernst können die auch die Geschichte nicht nehmen. Und das kam dann auch sehr gut an beim Publikum. Es wurde sehr gejubelt. Ich kann das auch empfehlen, dahin zu gehen, um diese Musik wirklich mal im szenischen Zusammenhang zu hören. Kenichiro Kojima, der Dirigent, macht das auch sehr stilvoll, tendenziell ein bisschen laut, aber das kann man ihm auch nicht verdenken, weil die Partitur wirklich dazu herausfordert.
Trotz allem eine Empfehlung von Uwe Friedrich, der gestern im Landestheater Neustrelitz war, wo Richard Wagners erste Oper Die Feen gezeigt wurde. Vom Feenstaub zur Staubfrau, so heißt nämlich das Stück der Dramatikerin und Regisseurin Maria Milisavljevic, das bei den 50. Mülheimer Theatertagen den Dramatikpreis und den Publikumspreis bekommen hat. Nominiert waren 7 Texte, die 2024 an einem Theater im deutschsprachigen Raum uraufgeführt wurden. Die Auswahljury hatte dieses Jahr besonders viel zu tun, denn im letzten Jahr gab es 254 Uraufführungen, 50 mehr als im Jahr davor. Warum Maria Milisavljevic die Jury überzeugt hat, das weiß Isabel Stier, die auch bei der 2,5-stündigen öffentlichen Debatte gestern in Mülheim dabei war.
Dieser Preis, den Sie als Publikum in diesem Jahr vergeben haben, geht an Maria Milisavljevic für Staubfrau.
Gleich zweimal gewonnen hat die in Berlin lebende Autorin Maria Milisavljevic nicht nur den Mülheimer Dramatikpreis, sondern auch den Publikumspreis. Ihr Stück Staubfrau thematisiert Femizide an 3 Frauen aus unterschiedlichen Generationen. Großmutter, Mutter und Tochter erleben immer wieder Formen von männlicher Gewalt und Missbrauch und müssen ein Leben in Unterwerfung führen. Rollenbezeichnungen gibt es nicht, der Textfluss kann individuell unter den Schauspielerinnen aufgeteilt werden. Nicht nur dadurch wird die schmerzhafte Verbindung der Frauen spürbar, sondern auch anhand vielschichtiger Metaphern, die geschickt mit dem Erleben von Großmutter, Mutter und Tochter verwoben sind. So gelingt es der Autorin auch, die Zeitlosigkeit des Themas in den Vordergrund zu stellen. Jurorin Nora Schlocker war beeindruckt.
Ich war auch großer Fan der Bilder, die bei mir total was ausgelöst haben und die mich als Regisseurin auch total inspiriert haben, wie man mit dem Text umgehen könnte. Ich mag auch, dass dieses Bild des Flusses, der ja für ganz vieles steht, sich eben literarisch auch in diesem Textfluss so niederschlägt und am Schluss in diesen Fluss der Biografien übergeht.
Dieser Fluss der Biografien ist eine schier endlose Aufzählung von Frauen, die in den letzten Jahren Opfer eines Femizids wurden. Eine Liste realer Morde, die fortlaufend aktualisiert wird. Die Jury zeigte sich vor allem von Milisavljevics Sprache beeindruckt, die poetisch, aber zugleich hart in der Sache ist.
Ich wünschte, meine Mutter hätte aufgehört, die Mutter zu sein, die sie war, die Frau zu sein, die sie war, um mich nicht zu dem zu machen, was ich bin.
Die Großmutter kommt aus einer Zeit, in der nicht über Femizide gesprochen wurde. Aus einer Zeit, in der Täter unbehelligt blieben. Auch die Mutter frisst ihre zahlreichen Gewalterfahrungen in sich hinein. Die jüngste der 3 Frauen, eine überforderte, berufstätige Mutter, versucht sich vergeblich aus der Gewaltspirale zu befreien, verstrickt sich aber immer wieder in Mordgedanken. Diese kreisen nicht nur um ihren Peiniger, sondern auch um sie selbst. Die Autorin formuliert diese Suizidgedanken explizit. Der Text schärfe die Sinne des Publikums, meinte Juror Andreas Kalaganis.
Es ist ganz mutig, dass sich der Text eigentlich gegen dieses brachial Brutale total verwehrt. Und nachdem ich das Stück nochmal studiert habe, bin ich mit einem ganz anderen Bewusstsein durch die Straßen gegangen. Und das fand ich eine große poetologische Setzung dieses Stücks.
Aufsehen erregte Milisavljevic schon 2013 mit ihrem Stück Brandung, das mit dem Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker ausgezeichnet und im Rahmen der Ruhrfestspiele Recklinghausen uraufgeführt wurde. Es folgten Engagements an zahlreichen Theatern, unter anderem in Toronto, Kanada. Nicht ganz so überzeugt von Staubfrau zeigte sich Jurykollegin und Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Bis zuletzt versuchte sie ihre Mitjurorin von Bon Parks Arbeit zu überzeugen. Sein Text »They, Them, Okocha« beschäftigt sich mit einem Typ Mensch, der eine »Früher-war-alles-besser«-Mentalität vertritt. Mit popkulturellen Referenzen, vom titelgebenden Fußballspieler J.J. Okocha bis zu den Teletubbies, übt Bon Park Nostalgiekritik. Jurorin Barbara Behrendt:
Ich finde, dass diese Dinge, die da verhandelt werden, von Angst, von nicht mehr nach vorne gucken können, von in sich geschlossen sein, genauso politisch relevant ist. Es gibt hier, finde ich, eine viel originärere Autorensprache.
Bis zuletzt wurden sich die Jurymitglieder in der intensiven dreistündigen Debatte nicht alle einig. Am Ende gewann Maria Milisavljevic mit 3 von 5 Stimmen nur knapp vor Bon Park. Einzig am Text der Mülheim-Veteranin Elfriede Jelinek hatte keines der 5 Jurymitglieder etwas zu kritisieren. Asche heißt das sehr persönliche Stück der Literaturnobelpreisträgerin, in dem sie über Ausweglosigkeit und Verluste aller Art schreibt. Obwohl die Jury einstimmig schwärmte, schied das Stück aus. Elfriede Jelinek hat den Preis schon zu oft gewonnen. Und in Mülheim geht es ja auch darum, aufregende neue Stimmen zu entdecken.
Isabel Stier über die Mülheimer Theatertage, die gestern mit der Vergabe des Stückepreises zu Ende gingen. Heute am UNESCO-Welterbetag gehen in Berlin auf der Museumsinsel die Feierlichkeiten weiter, die seit Freitag anlässlich des 200-jährigen Bestehens begangen werden. Am 9. Juli 1825 wurde dort der Grundstein für das alte Museum gelegt, nach Plänen des Architekten Karl Friedrich Schinkel. Seit 1999 gehört der Komplex gegenüber dem wiederaufgebauten Stadtschloss zum UNESCO-Welterbe. Zu den bekanntesten Schätzen der Sammlung dort gehören die Nofretete, das babylonische Ishtar-Tor und Caspar David Friedrichs Mönch am Meer. 5 Jahre sollen die Feierlichkeiten dauern. Jedes Jahr steht eines der insgesamt 5 Häuser auf der Museumsinsel im Fokus. Das alte und das neue Museum, das Pergamonmuseum, die alte Nationalgalerie und das Bode-Museum. Alle gehören zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ab heute eine neue Präsidentin hat. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann, zuletzt Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, folgt auf Hermann Patzinger. Heute Morgen sagte Marion Ackermann beim Festakt zum Welterbetag, die Museumsinsel müsse für künftige Generationen weiterentwickelt werden. Ich habe sie gefragt, was das konkret für sie bedeutet.
Ja, es ist ja eine ganz außerordentliche Baugeschichte. Also die ersten 100 Jahre, diese Verdichtung dieser gigantischen Bauaufgabe, die dann dazu führt, dass man am Ende des 19. Jahrhunderts ja so etwas hat, was eigentlich fast so ein Universalmuseum darstellt, weltweit wahrscheinlich das größte. Aber heute würde man mit diesem Begriff des Universalmuseums gar nicht mehr so operieren, sondern man geht ja sehr viel differenzierter und vorsichtiger mit dem Erbe um. Ja, und das ist sicher was, was man für die nächsten Generationen weiterentwickelt. Diese Zugänglichkeit, wie erzählen wir die Geschichte, die Kunstwerke nochmal ganz anders und wie entwickeln wir das weiter?
Das klingt ein bisschen so, als ob wir eigentlich auch ein neues Verständnis dafür haben müssten, was das Museum eigentlich sein soll.
Ja, ich würde sagen, ein Museum von heute ist eher ein Netzwerkmuseum. Also es ist eigentlich ein offenes, dynamisches Modell, wo die großen und anvertrauten Schätze der Weltkultur, des Welterbes, aber ja allen gehören und wo wir praktisch in einem permanenten Dialog sind mit auch Vertretern, Vertreterinnen weit entfernter Länder und auf eine viel offenere und weitere Weise noch alles vermitteln müssen.
Die Museumsinsel, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut, war gestern bei dem schönen Wetter natürlich voll mit Menschen, nicht nur in den Museen, sondern auch auf den Grünflächen. Das könnte ja ein gutes Zeichen für die Zukunft sein, denn eigentlich fehlt es den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz an Besuchern, also im Vergleich mit ähnlich großen Institutionen bzw. Sammlungen. Der Vergleich mag ein wenig hinken, aber ich ziehe jetzt mal den Louvre heran, der 9 Millionen Besucher pro Jahr hat und die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das ist natürlich noch mehr als die Museumsinsel, haben ungefähr 2 Millionen.
Ja, wir haben das genauso gewertet, also als ein gutes Zeichen. Es war unheimlich lebendig und voll und Menschen in allen Generationen da. Es ist in der Tat kaum zu glauben, dass diese großartigen Schätze nicht genauso viele Besucher haben wie zum Beispiel der Louvre. Da müssen wir nochmal gucken, was wir tun können, denn weltweit sind die Museen ja sehr, sehr berühmt. Und dieses Festival, was wir jetzt feiern, zeigt, dass die Menschen auch große Lust darauf haben, so wenn man das Ganze auflädt, also wenn man besondere Ereignisse schafft. Und die Insel an sich ist ja schon magisch. Ja, so dieses Ganze wie klein Venedig und gleichzeitig aber auch sehr heroisch und grandios und ist einfach ein ganz, ganz toller Ort.
Sie haben ja in Dresden, wo Sie jetzt doch einige Jahre gewirkt haben, mit einer fantastischen Sammlung sowohl publikumswirksame Ausstellungen gemacht, aber eben auch ein Auge auf bislang Übersehenes gelegt. Und jedes Mal, das ist mein persönlicher Eindruck, wenn ich in Dresden in der Gemäldegalerie oder im Albertinum oder in der Residenz war, dann war das Haus voll. Das kann man von Berlin nicht immer behaupten. Also gerade in der ständigen Sammlung der Gemäldegalerie im Kulturforum, da herrscht oft gähnende Leere. Haben Sie da vielleicht auch ein Konzept, das Sie mitbringen, wo man Dinge anders machen kann?
Also ich fange ja jetzt gerade erst an, aber ich freue mich sehr darauf, dass ich mit den Museumsdirektorinnen und Direktoren in einen permanenten Dialog komme, dass wir darüber nachdenken, wie wir genau diese Spannungen aufbauen können zwischen großen, sehr populären, weitreichenden Projekten und dann eben auch wieder mit diesen total überraschenden, eher sehr spezifischen Akzentuierungen, was ja passiert, also inhaltlich passiert, sind ja großartige Projekte immer schon gemacht worden. Aber vielleicht können wir da einfach nochmal gemeinsam gucken, wie man das noch weiterentwickeln kann. Und auch die Frage, wo kommen die Besucherinnen her? Für Berlin kann ich das noch gar nicht so ganz genau sagen. Es verwandelt sich ja auch ständig. Also in Dresden, weil Sie das angesprochen haben, waren es ja sehr lange sehr viele Menschen aus Russland und China. Das ist dann komplett weggebrochen. Und plötzlich mit der Pandemie kam ein neuer nationaler Tourismus auf, der sehr stark war. Und Berlin ist da noch mehr, würde ich sagen, auch solchen Veränderungen von außen unterzogen. Aber vielleicht kann man auch noch mehr in die Kieze und in die Stadtteile gehen und mehr im Outreach-Bereich machen. Also da habe ich große Lust einzutauchen und zu entwickeln mit den Kolleginnen und Kollegen, wie wir das noch intensivieren können.
Muss man auch mehr für Bildung und für Vermittlung machen? Das war Ihnen in Dresden ja auch wichtig.
Ja, unbedingt. Also das ist wirklich nicht angemessene Größe und der Bedeutung dieser Sammlungen, wie auch wenig konkret Mitarbeitende wir im Bereich Bildung und Vermittlung haben. Und da würde ich sagen, brauchen wir sowohl öffentliche Unterstützung wie auch hoffentlich noch weitere Unterstützung von privater Seite. Da sollte noch mehr passieren. Also da kann man sagen, viel hilft viel.
Ja, haben Sie dafür genug Geld, wenn wir schon bei viel hilft viel sind? Denn Ihr Vorgänger Hermann Patzinger hat vor wenigen Tagen erst gesagt, die Haushaltssituation ist und bleibt kritisch.
Ja, das ist auch so. Natürlich sind wir sehr dankbar, dass im Zusammenschluss der Länder, Bund-Länder-Finanzierung, dass wir da nach so vielen Jahren jetzt auch eine Steigerung bekommen ab nächstem Jahr. Aber was wirklich ein großes Problem und Herausforderung ist, sind die natürlich permanent ansteigenden Kosten für Sicherheit und für Energie, auch IT. Aber vor allem der größte Batzen ist wirklich Sicherheit. Aber da sind wir nicht alleine. Das geht gerade allen Museen in Deutschland so. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wie wir damit umgehen.
2017 wurde, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt, die 100 Kilo schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen. In Dresden, wo das grüne Gewölbe beraubt wurde, ist das Sicherheitskonzept überarbeitet worden. Es gibt ein neues. Wie sieht das in Berlin aus?
Ich gehe davon aus, dass es in Berlin genauso nachgearbeitet und überarbeitet wurde wie in Dresden. Aber da kenne ich mich natürlich jetzt ganz gut aus und gucke mir das mal genau an.
Im Dezember greift die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und es heißt im Stiftungsgesetz, an den Sitzungen des Stiftungsrates nehmen 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages mit beratender Stimme teil, wodurch eine bessere Verknüpfung mit dessen Ausschuss für Kultur und Medien gewährleistet wird. Jetzt sitzen im Bundestag ungefähr 1/5 Parlamentarier der AfD. Ist das etwas, was Ihnen Sorgen bereitet?
Naja, da bin ich den Umgang damit ja gewohnt und sehr erfahren darin. Sie werden als Gäste dort dabei sitzen, aber nicht mit Entscheidungsbefugnis.
Aber ist das etwas, was Ihnen grundsätzlich Sorgen bereitet, die zunehmende nationale Stimmung, die auch in den Museen eben nicht unbemerkt bleibt?
Wenn man sich weltweit umguckt, auch gerade in Europa, natürlich Amerika ist nochmal ein ganz besonderer Fall, sind wir natürlich aufs Äußerste sensibilisiert. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir in Deutschland da in einer relativ guten Situation sind. Und dass es aber natürlich auch unsere Aufgabe ist, da wachsam zu sein.
Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sie betrifft ja auch Ihr Amt. Denn die Leitung der Stiftung soll ab dem 1. Dezember bei einem Vorstand aus bis zu 7 Personen liegen. Was heißt das für Ihre Arbeit?
Ja, das nennt man ja ein sogenanntes Kollegialorgan. Das heißt, die ganz wichtigen, richtungsweisenden Entscheidungen trifft man gemeinsam. Und ich bin quasi in meiner Rolle prima inter pares, könnte man sagen. Das kenne ich auch schon aus Dresdner Zeit. Die ersten Jahre in Dresden waren genauso organisiert. Und es hat große, große Vorteile, weil man einfach in einer Zeit, die so komplex ist und so viele Herausforderungen hat in alle Richtungen, ist es gar nicht mehr zeitgemäß zu sagen, eine Person verkörpert alle Diskurse. Also die Möglichkeit, quasi vielstimmig zu werden oder vielarmig oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, durch so ein Team, ist einfach großartig. Und es ist ja auch die Stiftung, vertritt ja auch verschiedenste Bereiche. Es sind eben Archive dabei, Bibliotheken, Museen, Forschungseinrichtungen. Und wir haben jeweils immer einen Spezialist oder Spezialistin, die praktisch im Vorstand diese Bereiche dann verantwortlich mit vertritt. Und also ich freue mich darauf. Und ich kenne ja auch alle schon gut. Und es ist jetzt schon wie so ein Vibrieren zu spüren und große, große Energie.
Ich glaube, Sie haben irgendwo sinngemäß gesagt, die Sammlungen der Stiftung wären ein Pfund, mit dem man doch ziemlich wuchern könnte. Schwebt Ihnen da schon irgendetwas vor, was das für die Besucher heißen könnte?
Oft ist man ja in den letzten Jahren immer so defizitorientiert gewesen und hat sich immer auf das konzentriert, was zu wenig war, Ressourcen und so. Aber ich möchte den Blick erstmal auf das lenken, den Bereich, in dem wir wirklich reich sind, überreich. Diese unglaublichen Sammlungen, wie das bei Archiven ja auch immer der Fall ist, wo man ja permanent Dinge aufdecken kann. Untold Stories oder vielleicht vergessene Aspekte. Also es ist einfach unerschöpflich. Und ich habe mich ja auch in den Dresdner Jahren und davor zum Beispiel auch immer sehr stark darum gekümmert, dass der Kanon immer wieder neu gelesen wird, zum Beispiel mit meinem Engagement in Mittelosteuropa. Und diese Möglichkeit aus den Sammlungen heraus ganz, ganz viele, ganz überraschende Geschichten zu erzählen, ja auch mit allen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, Social Media und so, diese Narrationen verstärken.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann hat heute ihr Amt als neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angetreten zum Auftakt des 200. Geburtstages der Museumsinsel. Er hat der deutschen Politik architektonisch eine Zukunftsidee gegeben, Norman Foster, der das Reichstagsgebäude in Berlin umgebaut hat, mit der gläsernen Kuppel, die für die demokratische Transparenz und Teilhabe steht. Die Kuppel ist begehbar und gibt den Blick auf den Sitzungssaal des Bundestages frei. Norman Foster, der 1990 von der Queen geadelt wurde, hat in Deutschland dem Dresdner Hauptbahnhof ein selbstreinigendes Dach aufgesetzt, dem Duisburger Innenhafen mit dem Steiger-Schwanentor eine Anlegestelle gebaut oder der Skyline in Frankfurt die Commerzbank Towers hinzugefügt. Stahl und Glas sind seine bevorzugten Materialien. Heute wird Sir Norman Foster 90 Jahre alt. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger blickt auf sein architektonisches Werk zurück.
Dass er als jetzt 90-Jähriger den Abschluss all seiner Projekte nicht mehr wird erleben können, schreckt Norman Foster nicht. Gerade hat ihn der Bürgermeister der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv angeheuert. Foster soll einen Masterplan entwerfen, wie aus der zerbombten Metropole im Nordosten des Landes eine Stadt der Zukunft werden kann.
I was approached by the mayor of Kharkiv for a masterplan for regeneration, reconstruction, a city of the future.
Wichtig für ihn in der Architektur, der historische Kontext. Wenn man Vergangenheit und Gegenwart nicht versteht, wie soll man für die Zukunft planen?
If you don't know your past, how do you understand the present? and how can you plan for the future?
Diese Fragestellung trieb ihn auch um, als er sein wohl bekanntestes Projekt in Deutschland plante. Den Umbau des Berliner Reichstags mit der gläsernen Kuppel.
I think it was the opportunity to rebirth.
Es war die Wiedergeburt eines Gebäudes mit dunkler Geschichte. Ich wollte es für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Leute können jetzt von der Bundestagskuppel auf die Politiker herunterschauen, die ihnen Rechenschaft schuldig sind. Die Politiker mussten dem damals zustimmen, das war erst nicht ganz einfach. Aber jetzt ist es ein Symbol der Demokratie.
It's a symbol of Democracy.
Dass Norman Foster Architekt wurde, war eher Zufall. Als Lehrling in der Stadtverwaltung von Manchester lernte er den Sohn seines Ausbilders kennen, der Architektur studierte. Nach dem Militärdienst studierte Foster in Manchester und bekam ein Stipendium für die amerikanische Elite-Uni Yale. Dort traf er den anderen berühmten Architekten seiner Generation, Richard Rogers. Die beiden gründeten ein Büro, gingen später aber wieder getrennte Wege. Heute stehen zwei der ikonischsten Wolkenkratzer mit Spitznamen einträchtig nebeneinander in London. Foster's Gherkin, die Gurke, und Rogers' Cheese Grater, die schräge Käsereibe. Wir sind von denselben Idealen getrieben, erklärte Foster einmal in einem BBC-Gespräch mit seinem Freund Rogers. Wir haben immer noch dieses Feuer, dieselbe Leidenschaft. Wir glauben an die soziale Komponente beim Gestalten. Wir glauben, gutes Design kann die Lebensqualität verbessern, sei es bei Flughäfen, Wohnhäusern oder Büros. Foster hat den Architekturgeschmack ganzer Kontinente beeinflusst und ist mit zahllosen Preisen ausgezeichnet worden. Klare Linien, Nachhaltigkeit, natürliches Licht, Weiträumigkeit. Doch manchmal haben auch seine Schöpfungen am Anfang Macken. Die Millennium Bridge, die fragile Fußgängerbrücke über die Themse, direkt vor der Tate Modern, war bei der Einweihung im Juni 2001 nicht ganz stabil. Oh, die bewegt sich, die wackelt ja ganz schön, juchzten die ersten Passanten. Wackelbrücke, Wobbly Bridge wurde die filigrane Hängebrücke fortan genannt. Ursache war ein kompliziertes Zusammenspiel der Kräfte, kein profaner Rechenfehler, erklärte Norman Foster damals. Heute kann man unbesorgt über die Brücke flanieren, zu deren schwungvoller Form Norman Foster durch einen Kindheitscomic-Helden inspiriert wurde.
Flash Gordon
konnte per Knopfdruck einen Lichtstrahl erzeugen, auf dem die Leute vor bösen Verfolgern fliehen konnten. Auch mit 90 Jahren blickt Sir Norman Foster positiv in die Zukunft. Alle Menschen, die wie wir Architekten Zukunft gestalten, können einfach nur Optimisten sein.
Der Architekt Norman Foster wird heute 90 Jahre alt, ein Beitrag von Gabi Biesinger. Und jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau.
Das Internationale Auschwitz-Komitee hat eine neue Präsidentin. Es ist die in München lebende Kinderärztin und Psychotherapeutin Eva Umlauf. Als Kind wurden sie und ihre Eltern aus einem slowakischen Arbeitslager nach Auschwitz deportiert. Da war Eva Umlauf gerade 2 Jahre. Dass sie das Vernichtungslager überlebte, grenzte an ein Wunder. 2016 arbeitete sie ihre Erfahrungen in dem Buch »Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen« auf. Für die Recherche reiste sie damals zum ersten Mal nach Auschwitz.
Also ich glaube, dass das Erlebte gleich nach dem Krieg für viele einfach sehr schwer zu ertragen war. Und damit sie weiterleben können, haben sie diese ganzen Erinnerungen, die Überlebenden, verkapselt. Das muss man sich vorstellen, als ob man in der Seele sowas abgekapselt hat, wie ein Geschwür voll Eiter, was man mit sich trägt. Und wie wird man das los? Also man muss diese Kapsel wie ein Abszess aufmachen und alles, was da drin ist, einfach verarbeiten und aufräumen. Und wie macht man das? Also dass man darüber spricht und dass man sich diesen schmerzhaften Prozess auch stellt.
So Eva Umlauf nach der Veröffentlichung ihres Buchs bei Deutschlandfunk Kultur. Jetzt vertritt Eva Umlauf als Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees die Holocaust-Überlebenden aus 19 Ländern. In Deutschland spricht die heute 82-Jährige schon seit Jahren mit jungen Menschen, um an den Holocaust zu erinnern und sie für die Gefahren für die Demokratie zu sensibilisieren. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sorgt sich um die Freiheit von Wissenschaft und Kunst. In einer Rede vor dem Orden Pour le Mérite in Berlin sprach er von einem globalen Kulturkampf, der besonders in Diktaturen wie China und Russland sichtbar sei. Doch auch im Westen gebe es wachsende nationalistische und repressive Tendenzen, etwa in den USA. Auch Ordenskanzler Hermann Partzinger äußerte sich besorgt. Auch hierzulande versuchten rechte Kräfte zunehmend Einfluss auf Kulturprogramme und Personalentscheidungen zu nehmen. Der Orden Pour le Mérite vereint rund 80 herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst. Heute Nachmittag wurden in Berlin neue Mitglieder begrüßt, darunter der amerikanische Literaturwissenschaftler Steven Greenblatt und der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hannah Rau. Die Ukraine meldet Angriffe auf Militärbasen in Russland und gleichzeitig hunderte Drohnenangriffe aus Russland. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.